Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Der Börsenpodcast.
Ja, Guido Bartels, TBF, Asset Management, Senior Portfolio Manager, auch für Fixed Income zuständig.
Roman Kostal, TBF, seit 1,5 Jahren bei TBF, zuständig für Fixed Income, plus zusätzlich auch so ein bisschen Emerging Markets.
Und ich bin Andi Groß aus dem Studio von Börsenradio. Vergangene Woche gab es ein wichtiges Finanzevent, und zwar in Washington, die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. Das ist ein ziemliches Schaulaufen. Da kamen die G20-Finanzminister, die Notenbankgouverneure und eben auch Guido Bartels und Roman Kostal von TBF. Vielleicht so zum Einstieg. Was sind denn jetzt die Kernaufgaben dieser beiden Organisationen, sind der Schwesterorganisationen?
Die Kernaufgaben von IWF und Weltbank sind in erster Linie Finanzierung der Entwicklungsländer. Und die nehmen üblicherweise, die sind ja beides UN-Organisationen, die etwas unterschiedlich gestrickt sind, aber im Grundsatz beide den Fokus auf Schwellenländer haben. Und dort trifft sich im Prinzip die Welt, die Finanzelite, wenn man so möchte, letztendlich halt, um dort eben mit den Schwellenländern, aber auch mit den entwickelten Ländern, den G7, G8, wie man es gerade im Prinzip bezeichnen will, sich auszutauschen, wie läuft die Entwicklung zurzeit, wo gibt es Schieflagen oder nicht Schieflagen. Und das findet zweimal im Jahr statt, einmal im Frühling und einmal im Herbst. In der Vergangenheit war es bisher immer so, dass die Frühjahrstagung immer in Washington war und die Herbsttagung immer woanders. Sie war letztes Jahr in Marrakesch, genau eine Woche nach dem Erdbeben dort vor Ort. Und da hat man sich jetzt, glaube ich, mittlerweile darauf geeinigt, die Herbsttagung auch in Zukunft immer in Washington stattfinden zu lassen. Und zu diesem Zeitpunkt wird dann immer wieder ein Frühjahrs- bzw. Herbstgutachten vom Internationalen Währungsfonds vorgestellt. Und dieses Gutachten, weil es sehr umfassend eben ist, findet doch allgemein sehr große Beachtung.
Danke, Guido. Was war denn jetzt da eure Aufgabe? Ist das eine öffentliche Veranstaltung?
Die Veranstaltung selber, jein, um vorsichtig ganz und ganz klar und undeutlich auszudrücken. Also selber kann man eigentlich nicht zum IWF einfach so hingehen. Da muss man schon irgendeine offizielle Funktion haben, üblicherweise in irgendeinem Gremium, Organisation oder sonstige Sachen. Wir waren jetzt ja auch nicht direkt beim IWF und bei der Weltbank, sondern bei einer Konferenz, die eine nette Investmentbank in Washington organisiert hat, die im Rahmen dieser Frühjahrstagung stattgefunden hat. Das machen die gerne und auch immer zum Frühjahr und zum Herbst. Weil natürlich, wenn so viele Offizielle auch vor Ort sind, kann man die dann auch mal zu einer Privatkonferenz rüberholen. Und auf dieser Konferenz, wo wir jetzt im Prinzip waren, da waren auch knapp 1000 Kunden, die dort eben mit eingeladen waren, die dann zusammen mit uns eben auch den Ausführungen der verschiedenen Experten auf den verschiedenen Podien haben lauschen dürfen und daraus im Prinzip eigene Schlüsse erarbeiten.
Und wen genau trifft man denn jetzt dort? Wie kann man mit denen sprechen, mit den Experten? Oder ist es eher dann von eurer Perspektive aus ein Austausch untereinander mit Kolleginnen und Kollegen?
Man kann dort treffen, also verschiedene Personen. Also für uns war es sehr wichtig, weil wir investieren auch in verschiedene Länder, dass man dort erst einmal Vertreter der Regierungen trifft, ob das jetzt Finanzministerium ist, Treasury oder sind das die Zentralbanken. Und man bekommt dann natürlich auch, wenn man sich die Länder auch dann anschaut, sowohl von den Regierungen Informationen, aber auch dann die Aussichten von den Zentralbanken. Und das ist halt dann immer wieder sehr interessant zu sehen, welche Einschätzungen geben die Regierungen auf, welche Einschätzungen geben auch die Zentralbanken auf. Aber auch sind das dann natürlich auch dann verschiedene anderen. Also wir hatten Themen wie die US-Wahlen und dann trifft man auch, die vertreten praktisch verschiedene Parteien, die dort auch uns dann entsprechend auch Informationen geben.
Wie habt ihr dann diese Stimmung wahrgenommen jetzt zurzeit? Die Stimmung zwischen den beiden Großen, zwischen USA und China. War das ein Thema?
Das war sicherlich ein Thema im Rahmen der Geopolitik, weil das Geopolitik ist natürlich jetzt zurzeit nicht wegzudenken. mit den verschiedenen Krisenherden, die ja doch überall aufflammen und natürlich mit dem Potenzial, dass aus einem möglichen Handelskonflikt zwischen USA und China, speziell falls ein Präsident Trump 2.0 wieder gewählt werden würde, die Wahrscheinlichkeit durchaus groß ist, dass das eben, wie gesagt, noch etwas weiter eskaliert. Dann gibt es ja immer noch die Probleme mit Taiwan, haben wir Russland, Ukraine, im Moment, was im Mittleren Osten gerade passiert und auch passiert ist, während wir gerade drüben waren. Das ist natürlich irgendwo ein Thema. Das wird auch von den verschiedenen Experten, ich sage jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen Experten, kommentiert. Die haben sicherlich größere Insights. Da waren einige dabei, das waren Mitglieder des US-Außenministeriums. Da waren auch Leute dabei, die früher in der Regierung waren, die mittlerweile eben also auch privatwirtschaftlich unterwegs sind, in irgendwelchen Thinktanks beschäftigt sind und da ihre Meinung kundtun. Und das ist dann natürlich immer nur Meinung, wie wir ja alle auch eine Meinung haben. Aber die sind eventuell dann doch ein bisschen besser informiert. Und das gibt einem natürlich dann schon einen ganz guten Überblick und auch vor allen Dingen Eindruck, und die man dann entsprechend mit Reflexionen auch dann entsprechend verarbeiten kann.
Wie ist denn die Meinung? Welche Erkenntnisse habt ihr denn dort gesammelt? Wie läuft's denn momentan? Wo sind Schieflagen? Wo läuft's geradeaus?
Also ich will es mal so versuchen auszudrücken, also der dominierende Aspekt, und das lag sicherlich nicht nur daran, weil es in den USA stattgefunden hat, aber der dominierende Aspekt war sicherlich die allgemeine Überraschung über die Stärke des US-Wachstums. Ich glaube, das hat, glaube ich, alle im mehr oder minder stark überrascht. Und auch, es ist zwar erklärt worden, man hat das als mit dem Anglizismus US-Exceptionalism überschrieben, also dieser Ausnahmezustand, der in Amerika herrscht, der ja letztendlich dadurch zustande kommt, dass Amerika jetzt schon seit Ausbruch von Corona, also sprich Anfang 2020, ja in einem nie vorhergewesenen Maße Staatsschulden aufnimmt, um die in verschiedene Programme hineinzustecken. Ob das jetzt nur der sogenannte Inflation Reduction Act ist, der CHIPS Act, Infrastrukturprogramme und. Die haben alles in allem um die 10 Billionen, also deutsche Billionen, 10.000 Milliarden Dollar ausgegeben. Pro Jahr geben die im Moment ungefähr 2.000 Milliarden Dollar mehr aus, als sie früher ausgegeben haben. Und mit diesem Geld, das sind üblicherweise in Form von Steuergutschriften, die an Firmen gegeben halt wird, gibt es natürlich einen enormen Investmentboom in Amerika drüben, wo also Fabriken links, rechts und überall gebaut werden. Und das führt natürlich zu dieser Entkopplung der amerikanischen Wirtschaft von der Rest der Wirtschaft, weil Amerika wächst und der Rest der Welt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir schrumpfen, aber wir wachsen längst nicht so stark wie da drüben. Und das merkt man auch an den Preisen, weil die Preise in Amerika sind einfach jenseits von Gut und Böse. Also wir haben reale Güter, Preisinflation, die man auch spüren kann, wenn man in ein Restaurant unterwegs ist, wenn man mit dem Taxi fährt oder sonst was macht. Das merkt man natürlich jetzt auch bei der Notenbank, weil die Fed hat ja mittlerweile auch, glaube ich, eingesehen, dass sie wahrscheinlich doch nicht jetzt im Juni die Zinsen senken werden, wie sie ja vorher mal allgemein angenommen ist, sondern dass wahrscheinlich, wenn überhaupt, sehr viel später stattfinden wird.
Aber das ist ja eine ganz klassische Schieflage. Wir haben ja in dieser Woche auch die Auktion von US Treasuries, also Staatsanleihen, die da, boah, ich glaube 180 Billionen müssen da neu verhandelt und neu vergeben werden. Was sagt man denn abends bei einem Bier, wenn man sich das da leisten kann, dann überhaupt? Wie spricht man denn dann? Wie geht man um mit so einer ja gigantischen Schieflage? Geht das noch gut? Hat man da Angst? Ist das der nächste schwarze Schwan?
Es geht so lange gut, wie es gut geht, um es mal jetzt ganz flapsig zu sagen. Und wir wissen halt nicht, wie lange es gut geht. Es geht im Moment aber auch sehr, sehr gut. Weil tatsächlich ist es so, und das ist ja sozusagen der Traum jedes Keynesianers, wäre das, dieses Deficit Spending, dass es endlich mal funktioniert, weil tatsächlich haben sie mit diesen 10.000 Milliarden Dollar ja mittlerweile über 40.000 Milliarden Dollar an Wohlstand kreiert in Amerika. Also der Privatsektor in Amerika hat in der gleichen Zeit, wo die eben 10.000 Milliarden ausgegeben haben, 40.000 Milliarden an mehr Wohlstand gehabt in Form von höheren Aktienkursen und höheren Immobilienpreisen. Das wäre ansonsten ja nicht da. Und das spürt man, weil die Leute fühlen sich auch reich und geben entsprechend viel aus. Und das sieht man ja an den Retail-Sales-Zahlen, die vor zwei Wochen kamen. Der Konsum insgesamt ist in Amerika nach wie vor also sehr dominant und prägend. Also irgendwo scheint es zurzeit funktionieren. Der Punkt wird nur irgendwann kommen, und das ist das, worauf du jetzt gerade hingewiesen hast. Irgendwann wird der Stecker gezogen, wird sagen, Moment, Wer will die ganzen Schulden überhaupt wieder zurückzahlen? Reichen denn die zusätzlichen Steuereinnahmen auf, um diese zusätzliche Verschuldung im Prinzip wieder zurückzuzahlen? Zumal, wenn die Zinsen jetzt längere Zeit oben bleiben, dieses Higher for Longer, wenn das tatsächlich kommt, und die Staatsschulden müssen ja mit Zinsen bezahlt werden, das ist natürlich ein höherer Anteil letztendlich am Staatsdefizit. Und alle anderen außer den Amerikanern, allen voran die Weltbank und auch der IWF, haben ja darauf hingewiesen, dass dieses Deficit Spending über kurz oder lang zu einem Problem werden wird. Weil das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Das geht ja auch zu Lasten der zukünftigen Generation.
Aber die amerikanischen, also Ökonomen, die wir getroffen haben, die sagen, das ist jetzt sozusagen Smart Spending. Also das Geld wird wirklich nicht jetzt einfach rausgeworfen aus dem Fenster. Wir haben den Inflation Reduction Act, also das ist praktisch sehr viel, wird in Infrastruktur investiert. Wir haben diese Chip Act, also praktisch wir produzieren etwas mit dem Geld, machen wir etwas, was wir später auch dann den Return auch erhöhen. Und da sind jetzt so ein bisschen, was Sie gesagt haben, also das ist jetzt wirklich nicht das Geld rausgeworfen, aber wir investieren es mal.
Man sitzt ja dort auch zusammen, das sind die Nationen, die Geld haben, und dann gibt es andere Nationen, nennen wir sie die Schwellenländer, die eben das Geld brauchen. Und an diesem Tisch soll ja das Geld irgendwo hin und her geschoben werden, nach gewissen Spielregeln, die dann auch wieder ausdiskutiert werden soll. Ist das jetzt so einfach, wie es vielleicht gar nicht klingen soll?
Also wenn man sich die Schwellenländer, man muss auch unterscheiden zwischen Schwellenländer, die jetzt, sagen wir mal, diese Investment Grade sind, und dann Schwellenländer, die wirklich dann an Tropfen von IMF und Weltbank anhängen. Also wir haben gehört, so ungefähr 28 Länder, die wirklich sich am Markt nicht refinanzieren können, die sind dann abhängig von IMF und Weltbank. Und das ist natürlich da ein bisschen problematisch, weil die Schwellenländer, die sind genauso wie die Industrieländer von den Herausforderungen getrieben jetzt, was wir jetzt Digitalisierung, Umbau auf grüne Energie, und das kostet natürlich sehr viel Geld. Die Investment-Grade-Länder oder Schwellenländer, die haben, wenn man sich die Makrozahlen anschaut, die haben natürlich in der Vergangenheit auch sehr viel dafür getan, die haben Reserven angeschafft. Also da sieht es von dem makroökonomischen Bild das eigentlich ein bisschen besser als jetzt, sagen wir mal, in den Non-Investment-Grade-Ländern. Aber die stehen auch vor großen Herausforderungen. Und da werden auch natürlich die Organisationen, die Weltorganisationen auch helfen müssen. Das ist aber, da werden jetzt die Länder zum Beispiel, die jetzt Rohstoffe haben, wie das Peru, Chile, Brasilien, die werden natürlich die größte profitieren, weil die werden diese Rohstoffe auch an die Industrieländer weiterverkaufen können. Und da werden sie die Einnahme dann haben, die müssen dann wieder smart verwenden, um ihre Wirtschaften auch genauso umzubauen.
Wird durch diese Diskussion, durch diese Umverteilung, werden dadurch Abhängigkeiten geschaffen oder bestehende Abhängigkeiten noch verschärft, oder wird doch eher die Selbstständigkeit gefördert?
Sowohl als auch, muss man an der Stelle sagen, weil natürlich werden die Abhängigkeiten irgendwo vertieft, aber trotzdem haben ja auch die Industrieländer auch ein ureigenes Interesse natürlich irgendwo daran, diese Länder auch in eine Selbstständigkeit zu begleiten. Das ist der Sinn und Zweck hinter sämtlichen Entwicklungshilfen, die man üblicherweise hat, die ja meistens auf Zuschussbasis gewährt werden und nicht so sehr auf Darlehensbasis. Wenn es Darlehen wäre, wäre das ein rein mathematisches Problem. Aber in diesem Fall haben wir natürlich auch ein moralisches Problem eben irgendwo, dass man natürlich diese Länder auch tatsächlich eben unterstützen muss beim Aufbau einer eigenen Infrastruktur und vor allem beim Aufbau auch der Selbstständigkeit innerhalb der Weltorganisation im Prinzip auch ihren Platz einnehmen zu können und dass sie eben nicht immer am Tropf dranhängen. Das hängt natürlich oft in diesen Ländern tatsächlich auch an der am politischen System, an Korruptionsproblemen und, die ja letztendlich auch zu hoch sind. Und natürlich dann aber auch an hauseigenen Problemen, die bei uns, ich sage jetzt mal, in Deutschland stattfinden. Ich muss jetzt nicht darauf hinweisen, was für Diskussionen wir zurzeit in der Politik haben über Entwicklungshilfen und die Sinnhaftigkeit von Entwicklungshilfen oder nicht. Weil natürlich gleichzeitig fehlt natürlich das Geld im Inland oder zu gefühlt fehlt das Geld im Inland. Und dann sagt man lieber, naja, bevor ich das für die sprichwörtlichen Radwege in Peru ausgebe, dann gebe ich es doch lieber für unsere Arbeitslosen halt aus. Und wenn man das so plakativ nur darstellt, ist das vielleicht auch irgendwo richtig. Aber wenn man eben nicht die Radwege in Peru baut und dem Arbeitnehmer in Peru entsprechend Möglichkeiten zu arbeiten, zu existieren in seinen eigenen Ländern gibt, dann bleibt den Leuten ja nichts anderes übrig, als ihre Sachen zu packen und zu uns zu kommen. Und das ist ja genau auch eins der Probleme, denn auch diese Flüchtlingsströme irgendwo auch bewältigen muss, auch perspektivisch. Jetzt mal moralisch mal ganz abgesehen von allen möglichen anderen Dingen, weil ich denke mal, das geht deutlich tiefer als einfach nur rein kalte Betrachtung letztendlich halt. Das ist mein Einsatz und das ist den Gewinn, den ich daraus machen kann. Hier geht es tatsächlich auch um moralische Verpflichtungen der reicheren Industrienationen. Und das ist genau der Fokus eigentlich dieser Frühjahrs- und Herbsttagung in Washington.
Was ist denn so die Erkenntnis, beziehungsweise was hat das bei euch ganz persönlich ausgelöst, dieser Besuch der Frühjahrstagung, die Diskussion mit den Bankern, die Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen auch mal, wenn man mal Tacheles reden kann, was ja auch der Sinn ist von solchen Trips?
Na, also bei mir speziell ist es natürlich jedes Mal so, dass natürlich dieses Überfluten mit Daten und Informationen von vielen schlauen Köpfen, die quasi vor deinen Augen und vor deinen Ohren diskutieren, mit einem diskutieren, zwingt einen auch immer wieder seine eigene Position, die man doch eigentlich auch jetzt in meinem zarten Alter mittlerweile doch recht gefestigt hat oder man denkt, er ist darin gefestigt, aber man muss die dann doch öfters öfteren hinterfragen und auch seine eigene Meinung hinterfragen bezüglich bestimmten Marktbewegungen, die man beobachtet, weil das ist ja letztendlich unser Job im Prinzip als Fondsmanager, die Erkenntnisse, die man hat, auf den Markt zu übertragen und daraus aus den Diskrepanzen zwischen das, was der Markt meint und das, was man selber meint, versuchen, Gewinne daraus zu erzielen, um dann im Prinzip den Markt reinzubringen, letztendlich halt durch seine eigenen Käufe Preise ansteigen zu lassen und eigenen Verkäufe Preise sinken zu lassen, um darum gewisse Gleichgewichte herzustellen. Das ist ja sozusagen die Aufgabe eines Fondsmanagers. Und ja, von solchen Konferenzen nimmt man tatsächlich eben ganz neue Erkenntnisse mit. Meistens, nicht immer, aber meistens. In diesem Fall war es eben so, eben diese übermäßig dominierenden Wirtschaftskraft der USA, die einfach doch extrem beeindruckend war, mit den Konsequenzen natürlich auch für den Kapitalmarkt, weil das bedeutet natürlich im Gegenzug, dass wahrscheinlich eben die amerikanischen Zinsen relativ lange oben bleiben werden. Das wahrscheinlich bedeutet, dass auch die amerikanische Inflation relativ lange oben bleiben wird, mit den Konsequenzen für die Geldpolitik und mit den Konsequenzen für die Rest der Welt, weil das hat natürlich enorme Konsequenzen, gerade für die Schwellenländer.
Und wenn ihr das jetzt weiterdreht in eure Funktion eben als Fondsmanager. Was bedeutet das für Anleger? Was bedeutet das letztendlich auch für TBF? Roman schaut in Richtung Schwellenländer. Guido, du schaust in Richtung Industrienationen.
Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil wir investieren. Wir haben eine strategische Position und das ist sehr wichtig. Die Erkenntnisse, was ich jetzt gewonnen habe dort, und das ist vor allem Schwellenländer, dass wir die Welt, wir gehen von einem globalen Wert in so eine Deglobalisierung, man nennt das Nearshoring, Farshoring oder sowas. Und da sind sehr viele Länder, die von diesen Deglobalisierung sehr stark profitieren werden. Und das war sehr wichtig, jetzt auch so ein bisschen mit den Zentralbankern, mit den Finanzministern zu sprechen und sich eine Bestätigung holen. Ist es so? Wird das auch auf Dauer sein? Weil das ist natürlich eine strategische Position für unser Portfolio, die wir dann eingehen, die wir auch nicht groß verändern wollen. Das ist diese Nearshoring, eine längerfristige Story mit vielleicht 5 Jahre. Da gehören jetzt zum Beispiel Mexiko dazu, da gehören Chile in Zentraleuropa, es ist Ungarn, Polen und sogar auch Rumänien und Bulgarien, wo halt sehr viel Geld fließen wird in diese. Und das sind so eine strategische Position, die wir haben. Und auf der Industrieseite, das ist natürlich dann die Erkenntnisse, da kann vielleicht Guido noch mehr dazu sagen, die wir halt so ein bisschen eine taktische Position halt dann fahren, wo wir sagen, okay, die Zinsen werden vielleicht noch steigen, dann müssen wir die Treasuries halt ein bisschen die Duration verkürzen und so weiter. Und da positionieren wir uns ein bisschen anders.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen das alles natürlich mit umzusetzen in die Anlage der Portfolien, die wir hier betrachten, sowohl auf der Rentenseite, wie aber auch letztendlich als Input auf der Aktienseite, weil das hat natürlich große Konsequenzen auch für die Aktien, die wir auswählen in unserem Portfolio-Selection-Prozess letztendlich, weil je nachdem, wie die Weltwirtschaft sich bewegt und vor allen Dingen gerade, wenn es diese Differenzen gibt, diese Wachstumsdifferenzen, die sich in der Zukunft noch verstärken, hat das auch entsprechende Konsequenzen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen damit natürlich auch mit diesem Input auch bessere Anlagepolitik für unsere Kunden, für unsere Anleger zu generieren und damit natürlich also auch die zufriedener zu machen, weil sie einfach besseres Geld verdienen können.
Die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank und Guido Bartels und Roman Kostal, Fondsmanager bei TBF, waren nicht nur dabei, sondern mittendrin. Dankeschön für eure Insights.
Vielen Dank.
Vielen Dank, sehr gerne.
Börsenradio Network AG.